Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mit meiner Frau hier sein darf. Es ist schön, einfach zu sehen, dass in diesen 10 Jahren, in denen ich die Gemeinde jetzt auch schon kenne, sich einiges auch getan hat. Es war hier ein Umschwung, habe ich mitbekommen. Und ich sehe, dass trotzdem Menschen hier sind, die Gott anbeten wollen. Und dass Menschen hier sind, die mit Gott in eine Beziehung treten wollen und diese Beziehung weiter aufrechterhalten möchten. Es ist schön und ich freue mich, dass mich der Friedemann eingeladen hat, dass ich hier sein kann, dass wir gemeinsam in die Bibel schauen dürfen, dass wir gemeinsam da reingucken und blicken können, was er zu sagen hat. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Ich habe vor meiner Bibelschulzeit eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann, habe ein bisschen da reingeschnuppert in die Versicherungsbranche. Aber war von Anfang an schon für mich klar, dass Gott mich eigentlich dazu berufen hat, auf eine Bibelschule zu gehen. Denn ich wollte mehr wissen über dieses geniale Wort, was er uns gegeben hat. Denn diese 10 Jahre, in der ich schon die Gemeinde kenne, war eigentlich auch ein Startschuss für meinen Glauben. Und ich habe dort schon erlebt und gespürt, dass Gott mich berufen möchte in diese Arbeit. Ja, und in dieser Zeit habe ich dann gemerkt, als ich auf der Schule war, auf der Bibelschule, dass Gott mich wirklich in diese Jugendarbeit, in diese Arbeit mit jungen Menschen führen möchte. Und so ist es dann eins ums andere gekommen, dass ich nach der Schulzeit, nach dieser Bibelschulzeit, nach dem Studium, 2 Wochen später geheiratet habe und dann mit Regina in die Arbeit gestartet bin. Erst in der Heimatgemeinde in Sulz und nach einem Jahr haben wir dann festgestellt oder gespürt, dass Gott einen anderen Ort haben möchte für uns. Und so sind wir jetzt in Balingen gelandet, wo wir auch eine Teilzeitstelle haben. Aber wir haben jetzt dort auch gespürt, dass das Gott uns so ein bisschen in die evangelistische Schiene noch einführen möchte. Und jetzt bin ich seit 1.1. bei der Barmer Zeltmission noch mit tätig und darf dort Evangelium verkündigen auf den Straßen mit so einem Live-Small-Bus, den die Gemeinden einladen können. Und ja, ich freue mich einfach mit jungen Menschen in Kontakt zu treten und über den Glauben mich auszutauschen. Heute Morgen finde ich es einfach genial, dass wir uns Gedanken machen dürfen über einen Text, der mir eigentlich sehr, sehr am Herzen liegt und wo ich mir wirklich auch immer wieder die Frage gestellt habe, lebst du diesen Text auch? Bist du auch in diesem Text zu Hause? Erlebst du diesen Text im Alltag für dich? Das Thema für heute Morgen lautet, dabei sein ist alles. Oder ist es nicht alles? Und Jesus sagte in diesem Text, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Und was macht ihr? Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ich glaube, jeder von euch kennt diesen Satz, kennt diesen Ausspruch, diesen Wutausbruch, auch den Jesus hier sagt. Er ist eigentlich verärgert. Er zeigt dir richtig Emotionen. Er geht hier aus sich heraus, weil er sieht, wie ekelhaft einfach die Menschen mit seinem Haus, mit dem Haus Gottes, seines Vaters umgehen. Es ärgert ihn. Er sieht die Heuchler. Die Menschen leben unter falschem Vorwand hier, um den Tempel, aber auch im Tempel. Er ist entsetzt. Es ist abartig, wie die Menschen mit dieser Beziehung zu Gott umgehen. Jesus war eigentlich ja glücklich, als er nach Jerusalem gekommen ist. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, Jerusalem ist so ein bisschen auf dem Berg. Ich war jetzt vor kurzem in Israel, das war toll. Mega, so ein bisschen einfach einen Einblick reinzukriegen. Jerusalem ist so ein bisschen auf dem Berg und Jesus kommt dahin, so von der Anhöhe auch und sieht so ein bisschen auch auf Jerusalem. Und im Vorfeld, da war er eigentlich glücklich. Aber als er näher kam zu Jerusalem, umso unwohler fühlte er sich. Es hat er einfach irgendwie geärgert, als er auf Jerusalem blickte und gemerkt hat, was ist da los? Was geht da vor sich? Die Leute, diese Stadt verspürte nur noch Neid, Ärger, Streit, Habgier. Und Jesus war traurig. Er war plötzlich nicht mehr glücklich. Denn er hat sich doch eigentlich daran erinnert, als er schon mal in Jerusalem war als kleines Kind, wo er dann im Tempel saß, wo gelehrt wurde, wo er Menschen gesehen hat, die, zusammen saßen und Gott angebetet haben. Und jetzt? Jetzt war alles vorbei. Lasst uns in den Text schauen. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich will, dass wir den Text wirklich vor Augen haben. Sehen und hören, das sind wichtige Dinge, die wir brauchen. Deswegen lesen wir den Text aus Lukas 19, die Verse 45 bis Kapitel 20, Vers 8. Jesus ging in den Tempel, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Tag für Tag lehrte Jesus im Tempel. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten jedoch, sowie die anderen führenden Männer des Volkes, suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Aber sie wussten nicht, wie sie es anfangen sollten. Denn das ganze Volk hing an ihm und ließ ihn keines seiner Worte entgehen. Eines Tages, als Jesus im Tempel lehrte und dem Volk die Botschaft vom Reich Gottes verkündete, erschienen die führenden Priester und die Schriftgelehrten in Begleitung der Ältesten. Sage uns, forderten sie ihn auf, woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer ist es, der dir die Vollmacht dazu gegeben hat? Ich will euch eine Gegenfrage stellen, erwiderte Jesus. Sagt mir, stammte die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Sie überlegten miteinander hin und her. Wenn wir antworten vom Himmel, wird er sagen, warum habt ihr Johannes dann nicht geglaubt? Antworten wir aber von Menschen, dann wird uns das ganze Volk steinigen, denn alle sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Schließlich erklärten sie, sie wüssten nicht, woher die Taufe des Johannes stamme. Da erwiderte Jesus, dann sage ich euch auch nicht, woher ich diese Vollmacht habe, so zu handeln. Es ist ein Text, der mich bewegt, weil ich hier Dinge sehe, die eigentlich nicht normal sind. Aber was ist normal schon heutzutage, oder? Im Grunde genommen sehen wir hier Händler, sehen wir hier Verkäufer, sehen wir Wechsler, die sich um den Tempel scharen, die um den Tempel sich eine Position einnehmen, die sie sagen, ja hey, ich tue ja was Gutes für den Tempel. Die Leute kamen von weit her, sie mussten Geld wechseln, die Leute mussten Opfer bringen. Und hier habe ich doch das ganze Zeug zur Verfügung für sie. Was tue ich denn Schlimmes? Aber was ist eigentlich der Grund? Was ist eigentlich die Grundlage für diesen Tempel gewesen? Ist dieser Tempel wirklich eine Marktatmosphäre? Sollte dieser Tempel zu einer Marktatmosphäre werden? Oder hatte dieser Tempel eine andere Bestimmung? Jesus sagt, es soll ein Gebetshaus sein. Es soll ein Platz sein, wo du kommst und mit Gott in Verbindung treten kannst. Aber was macht ihr daraus? Man merkt, hier ist reges Treiben. Hier sind Leute da, die Dinge anbieten, Dinge verkaufen, betrügen, lügen. Hier bescheißen sie die Leute, ziehen sie über den Tisch, um was zu bekommen? Profit für sich selbst. Es ging lediglich um ihren eigenen Profit. Dieser Ort stellte keine Begegnung mehr mit Gott dar. Es war nur noch ein Treiben der Leute, um sich in den Mittelpunkt zu stellen und Gott außen rauszudrängen. Diese Selbstverständlichkeit vielleicht auch wurde ganz, ganz nach oben gestellt. Diese Selbstverständlichkeit, mit Gott unterwegs zu sein, im Alltag, wie wir es erleben vielleicht auch. Ich denke, jeder Einzelne hier ist schon ein bisschen unterwegs mit Gott. Der eine länger, der eine kürzer. Aber wir erleben doch, dass Gott tagtäglich in unser Leben sprechen möchte. Das legt er uns ins Herz hinein. Aber wie gehen wir damit um? Ist es zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass Gott einfach dabei ist? Ist Gott selbstverständlich hier in unserer Mitte heute Morgen? Keiner fragt irgendwie mehr nach ihm. Die Menschen hier im Tempel waren froh, dass hier eine Möglichkeit geschaffen wurde, wo sie ihren Profit kriegen. Aber fragten sie noch nach Gott? Und Jesus haut dieses Ding raus und sagt, ihr macht eine Räuberhöhle daraus. Jesus war einfach verärgert. Es hat ihn echt geärgert zu sehen, dass diese Menschen seinen Vater hier veräppeln, seinen Vater hier verhöhnen und verspotten. Gott wurde aus dem Tempel rausgeschmissen. Gott wurde aus dem Tempel, aus seinem Tempel rausgeschmissen. Warum? Weil die Menschen ihr eigenes Monument aufbauen wollten. Ihr eigenes Monument. Und ich frage mich immer wieder, deswegen auch diese Frage an mich, hey, Eddie, Edgar, wo stellst du dein eigenes Monument auf, um Gott von dir fernzuhalten? Ist es Neid den anderen gegenüber, weil sie vielleicht besser sind, weil sie mehr verdienen, weil sie eine bessere Beziehung zu Freunden haben? Ist es der Stolz vielleicht auch auf andere, weil sie nicht deine Meinung respektieren? Oder weil du nie schuld bist gegenüber anderen Sachen? Ist es vielleicht auch der böses Blut zwischen Geschwistern? Wo stelle ich mein Monument auf und möchte nicht, dass Gott dieses Monument niederreißt? Und Jesus hat gemerkt, dass dieses Monument hier am Tempel Profitgier ist, Habgier, Neid. Und er war wütend. Ich meine, wir müssen uns das mal vorstellen. Der Text aus Lukas 19 ist ja eigentlich ganz, ganz harmlos. Schauen wir in die anderen Evangelien, in Markus 11, 15 und 16 oder in Johannes 2, 15 und 16, da packt Jesus sogar die Peitsche aus. Also da kommt ein anderer Blickwinkel und da packt Jesus sogar die Peitsche aus. Da sagt er, hey, raus mit euch, verschwindet hier, was macht ihr eigentlich noch hier? Ist das in der Beziehung, in der ihr mit Gott steht, ist das noch Gebetshaus? Er haut die Wechsler und Verkäufer aus dem Gebäude. Er möchte nicht mehr, dass sie miteinander hier Gott verherrlichen. Aber eigentlich wissen wir doch, dass Jesus ein lieber Mensch ist, ein herzlicher Mensch. Ein Mensch, der zu den Menschen geht und sagt, hey, du bist mir wichtig. Du bist mir nicht egal. Aber der Punkt war erreicht, wo er gesagt hat, bis hierhin und nicht mehr weiter. Er sagt sogar in Matthäus 11, 29, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Warum? Weil ihr Ruhe finden werdet für eure Seele. Ihr werdet diese Ruhe erleben, wenn ihr mich in eurem Leben habt. Ihr müsst nicht unbedingt so viel erleben, so viel tun, damit ihr mich erfahren könnt. Wenn ihr eine Entscheidung für mich getroffen habt, dann wisst ihr, dass ich bei euch bin. Aber Jesus muss hier ein Stück weit die Position so eine eines Richters einnehmen, weil er einfach nicht anders kann. Kann er es nicht? Ja, er kann es nicht. Weil ihm diese Beziehungsebene zu Gott einfach viel wichtiger ist als ein einfaches, schön, dass du da bist. Schön, dass du hier bist. Deswegen auch dieses Thema, dabei sein ist einfach nicht alles. Dabei sein in der Gemeinde ist einfach nicht alles. Dabei sein bei Gott und zu sagen, ich bin Christ, nur dieser Ausspruch allein ist nicht alles. Er will diesen Dreck, diesen sinnlosen Dreck, den wir in unserem Leben haben, rausholen. Er will ihn entrümpeln. Er will diesen Ort, den Jesus eigentlich uns in unserem Leben darstellt, als heiligen Ort, er will ihn säubern. Er will ihn von Sünde freimachen. Er will diesen Dreck, der Unversöhnlichkeit ist, der Neid ist, der Habgier ist, um es wirklich auf diesen Text jetzt auch hier zu beziehen, er will ihn Raum machen. Reinmachen, er will ihn sauber machen. Diese Geschichte, die bewegt mich, wie gesagt, sehr stark, weil ich selbst in meinem Leben einfach das gespürt habe und erlebt habe. Wie gesagt, vor 10 Jahren habe ich so einen Startschuss für meinen Glauben erlebt und erfahren und da habe ich gespürt, Gott will absolut einiges in meinem Leben verändern. Für mich war zu der Zeit es gang und gäbe eigentlich, dass Gott zu meinem Leben gehört hat, obwohl ich nicht eine Beziehung hatte zu ihm. Also ich war sozusagen jetzt mal auf die Geschichte bezogen, ich war im Tempel. Ich ging da rum, habe das erlebt so ein bisschen, fand es toll hier zu sein, weil hier ist ja Gottes Nähe, hier ist Gottes Gegenwart. Es sind tolle Menschen hier, die gehen freundlich miteinander um. Also ich habe in einer Band zum Beispiel mitgemacht, ich habe bei den Bläsern mitgespielt, ich habe Hauskreise besucht, ich fahre 5-mal die Woche von 7 Abenden in der Gemeinde. Hört sich doch gut an, oder? Also ist doch toll. Aber ist das alles? Also ist das meine Beziehung zu Gott? Definiere ich meine Aktivitäten und meine Checkliste? Heute war ich wieder in der Gemeinde, heute habe ich wieder gelesen, Bibel, heute habe ich wieder mindestens eine Stunde gebetet mit Gott. Definiere ich so meine Beziehung zu Gott? Und für mich war der Punkt erreicht, als ich dann in der Evangelisation war und dieser Prediger, dieser Evangelist mir gesagt hat, hey, du kannst so viel tun für Gott. Du kannst so viel auf dich nehmen. Am Schluss sagt Gott zu dir, tut mir leid, ich kenne dich nicht. Warum? Weil du keine Beziehung zu mir hast. Du hast keine Beziehung zu mir. Du kennst mich und kennst mich doch nicht. Und das hat mich erschüttert. Mein Glaube hat es total, wenn ich von meinem Glauben überhaupt reden kann. Aber von meiner Beziehung zu Gott hat es einen neuen Blick gezeigt und mir deutlich gemacht, hey, du musst dich wirklich für Gott entscheiden, nicht einfach nur dabei sein. Für mich war das wirklich bewegend und ein Startschuss, wie gesagt, in ein Leben hinein, in dem ich gemerkt habe, Gott möchte an mir arbeiten. Nicht nur durch Aktivitäten, und Aktivitäten sind gut, die sollen wir machen, weil wir ja, wenn wir überzeugt davon sind, von unserem Glauben, dann tun wir es sehr gerne. Aber ohne eine Überzeugung, ohne meine Beziehung, eine aufrechte Beziehung zu haben mit ihm, weil ich es von Herzen will, weil ich es freiwillig machen will, nicht weil ich gezwungen werde oder weil ich eine Checkliste abarbeiten will, sondern weil ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin und dass ich nicht einfach nur in eine Gruppe reinkommen kann oder in eine Gemeinde reinkommen kann und sagen kann, ich bin ein Christ. Ich glaube, ihr kennt Albert Schweitzer. Sagt euch vielleicht der Name was? Er sagte mal, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird auch kein Auto, wenn man in der Garage steht. Also versteht ihr, es bringt alles nichts, einfach hierher zu kommen oder sich Christ zu nennen, weil ich mich christlich verhalte. Oder weil ich sage, ja, ich kenne Jesus. Das macht mich noch nicht zu einem Christen. Das macht mich noch nicht zu einem Überzeugten. Ich weiß, es gibt so viele positive Sachen. In Bezug auf Jesus, in Bezug auf den Glauben. Und ich glaube auch ehrlich, die Leute, die im Tempel waren, die haben gedacht, wow, hey, hier gibt es bestimmt Positives. Ich meine, wenn wir so überlegen, drüber nachdenken. Gott schützt einen. Gott tröstet einen. Gott schenkt mir ewiges Leben. Ich komme nicht in die Hölle. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bekomme den Heiligen Geist. Bam, 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 bam. So viele positive Dinge, wo man sagen könnte, ja, es lohnt sich doch, Christ zu werden. Es lohnt sich doch, in die Gemeinde zu kommen. Diese Leute im Tempel haben auch wahrscheinlich das gedacht. Haben gesagt, hey, von Gott kann man doch profitieren. Das Positive nehmen, aber im Grunde genommen die anderen Dinge, die Veränderung vielleicht bedeuten, die Versöhnung vielleicht bedeuten, die Ablegen von Neid, von Habgier bedeuten. Gott, lass mich da bitte außen vor. Also ich nehme dich schon gern mit und ich profitiere auch gern von dir, aber bitte nicht zu viel. Ich denke auch an so Situationen jetzt wirklich in unserem Alltag. Wir fahren morgens in die Arbeit, erleben, dass wir vielleicht auch eine stille Zeit gemacht haben, Gott gebeten haben, hey Gott, komm mit uns in den Tag. Wir fahren zur Arbeit, wir gehen dahin und denken so, ja, schön, Jesus, dass du dabei warst. Danke, dass du mich begleitet und bewahrt hast jetzt auf dem Weg. Aber jetzt, wenn ich in die Arbeit gehe, bleib bitte im Auto. Also, weißt du, in der Arbeit habe ich ja echt viel um die Ohren, Ich muss auch da viel, viel erledigen. Bleib doch im Auto. Du hast da nichts verloren. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Oder in der Familie. Jesus möchte auch in der Familie dabei sein. Aber wir sagen so gern, hey Jesus, es ist schön, dass du meine Familie beschützt. Es ist schön, dass du uns unterstützt, auch finanziell, dass wir gut auskommen. Aber hey, wenn es um die Erziehung geht, wenn es um den Umgang mit meiner Frau geht, misch dich bitte nicht ein. Es ist mein Ding. Ich komme damit klar. Geht es euch auch so, wenn ihr zum Beispiel auch mit euren Freunden unterwegs seid? Abends geht ihr essen. Und wir sagen, bei den Gesprächen, Jesus, da halte ich bitte zurück. Da bist du nicht dabei. Weißt du, da fallen vielleicht auch manchmal schmutzige Witze und weißt du, da hast du nichts verloren. Ich weiß nicht, sind es so Situationen, die ihr auch erlebt? Also mir geht es so, dass ich sie erlebe. Und ich frage mich immer wieder, ist Jesus dabei? Ist er mitten unter uns, mitten bei mir jetzt, neben mir? Und fühlt er sich wohl? Ein Dabeisein ist nicht alles. Gott geht es nicht um unsere Glaubensjahre. Gott geht es nicht darum, dass wir sagen, ja, hey, Gott, schau mal, wie lange ich schon mit dir unterwegs bin, wie treu ich dir war und wie glücklich ich mit dir bin. Aber im Grunde genommen ist diese lange Zeit unterm Strich gesehen nur eine kurze. Deswegen geht es Jesus nicht um unseren wirklichen Ehrgeiz oder um unsere Jahre, sondern es geht ihm um hier und jetzt. Wo stehen wir? Wo stehst du? Wo stehst du bei dieser Geschichte? Wo stehe ich? Und ich weiß, dass Gott gern mal unser Leben beurteilen möchte. So ein bisschen hinterfragen möchte. Wo stehe ich? Stehe ich noch wirklich in dieser Beziehung, in dieser aufrechten Beziehung zu Gott? Erlebe ich ihn noch? Denn Jesus, der geht ja wirklich voll aus sich raus hier, gell? Und er fordert einen auch und fragt, hey, wie ist dein Glaube? Wie ist deine Beziehung? Was würden wir sagen? Würden wir weglaufen? Denn er dringt ja in unsere Privatsphäre ein. Er tritt uns hier richtig auf die Füße und fordert uns raus, was wir überhaupt mit ihm und wie wir mit ihm überhaupt leben. Würden wir noch Jesus als Freund dann bezeichnen? Die Menschen in Jerusalem, die waren auch so ein bisschen, glaube ich, von Kopf gestoßen, als er so richtig aus sich rausgegangen ist. Und ich kann mir so ein bisschen bildlich vorstellen, wie er da wirklich die Tische umhaut, wie er da richtig Rambazamba macht und sagt, Leute, so geht's nicht. Und für mich, ich sehe so ein bisschen die Gesichter der Leute und denke so, boah, die müssen bestimmt schon verwirrt sein. Die müssen bestimmt die Augen aufreißen und denken so, boah, wie geht denn der ab sozusagen? Was macht der? Was ist denn los hier? Aber die Menschen, komischerweise, Vers 47 und 48, merken wir, die Menschen bleiben da. Die Menschen hauen nicht ab. Sie suchen nicht das Weite. Obwohl Jesus hier in ihre Privatsphäre eindringt. Mal richtig Raum, den Besen nimmt und aus dem Leben rauskehrt. Trotzdem bleiben sie da. Und er lehrte Tag für Tag, steht sie im Tempel. Und das ganze Volk hing an ihm und ließ sich keines seiner Worte entgehen. Lassen wir zu, dass Gott bei uns in unserem Leben Dinge beurteilt? Lassen wir zu, dass Gott bei uns in unsere Privatsphäre eindringt und wirklich uns hinterfragt? Ich frage mich das wirklich manchmal. Mache ich das? Ist das bei mir so? Und schicke ich ihn dann raus, wenn er zu weit geht? Es brach ein regelrechter Hype aus um Jesus. Wir merken das hier. Die Leute waren vor Ort, sie blieben da. Denn sowas hatten sie noch nie erlebt. Vor allem die Pharisäer auch nicht. Und die waren wütend plötzlich. Die haben gedacht, hey, was geht denn hier ab? Was ist denn hier los? Der kann doch nicht einfach herkommen und hier unser Geschäft vielleicht versauen. Die hatten vielleicht eine Abmachung mit den Leuten. Und der versaut uns hier das Geschäft. Den können wir so nicht davonkommen lassen. Geht es uns manchmal auch so? Den, den können wir so, so können wir das nicht akzeptieren, was Jesus hier mit mir macht? Erleben wir das manchmal, dass wir in so einem Kampf sind? Dass Gott uns wirklich manchmal herausfordert und wir sagen, hey, also weißt du, es ist schön und gut, dass du mein Leben bist, aber hey, jetzt gehst du mir aber zu weit. Und die Leute, die Pharisäer, die gingen hin und sagen, hey, was soll das? Woher nimmst du dir das Recht hier, so auszuticken, so auszuleben hier? Warum rastest du hier so aus? Wer hat dir die Vollmacht überhaupt gegeben, hier so zu wirken? Also ich meine, das sind heftige Anschuldigungen, gell? Doch was macht Jesus aus dieser Situation? Und das finde ich so genial. Er rastet nicht aus. Er pumpt sich nicht auf und sagt, ich bin Gottes Sohn. Was willst du, kleiner Mensch, mir hier sagen? Er ist ruhig. Er bleibt ruhig. Er lässt sich aber auch nicht aus der Reserve locken. Denn er sagt, hey, ich stelle euch eine Gegenfrage. Sagt doch ihr mir, stammt die Taufe des Johannes vom Himmel oder von den Menschen? In Vers 4, 20 Vers 4. Und damit hatten die Pharisäer gar nicht gerechnet. Plötzlich hält Jesus einen Spiegel vor sie und zeigt ihnen, was ist mit euch los? Denn durch diese Frage werden sie ganz durcheinander gewirbelt. Die Taktik, die sie hatten, um ihn bloßzustellen, um Jesus bloßzustellen, dass er falsch handelt, dass er zu sehr in die Privatsphäre eingedrungen ist, das macht sie plötzlich total verrückt. Denn sie stehen jetzt da. Jetzt müssen sie Rede und Antwort stehen. Und er fordert sie raus. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Und er fordert die Meinung raus. Denn das Volk sagt ja, dass Johannes der Täufer ein Mann Gottes ist, ein Prophet Gottes ist. Aber jetzt stehen sie in dieser Zwickmühle. Sagen sie, wenn es von Menschen ist, dann werden wir auf jeden Fall gesteinigt. Also das können wir uns nicht erlauben. Das können wir uns einfach nicht erlauben. Sie können nicht sagen, dass Johannes hier von Menschen kommt, ja. Dass er kein Prophet Gottes ist. Aber das Kuriose ist ja bei dieser Frage, wenn sie jetzt zugeben, dass er von Gott kommt, dann geben sie indirekt zu, dass Jesus der Messias ist. Denn Johannes, der Täufer, bestätigt, dass Jesus der Messias ist. Und er sagt, dass er derjenige, der ist. Und trotzdem, was machen sie? Jetzt, was bleibt noch übrig? Entweder sage ich die Wahrheit, entweder gestehe ich mir meine Verletzungen, meine Schuld, meine Sünde mir ein und komme wieder in eine reine Beziehung zu Gott, oder ich mache es wie die Pharisäer. Sie drücken sich. Sie gehen zurück, sie treten den Rückzug an. Lieber das Gesicht wahren vor Menschen, vor anderen, als vor Gott das ins Reine zu bringen. Als die Wahrheit zu sagen. Ihnen war lieber, Schadensbegrenzung zu betreiben. Ihnen war es lieber, ihre Lüge hinzulegen, darzustellen, um vor den Menschen als toll, als gerecht dazustehen, als wirklich die Wahrheit zuzugeben. Ja, wir könnten ja jetzt behaupten, die Pharisäer, die waren dumm. Sie hatten ihren Stolz. Sie konnten sich ja nicht darstellen als diejenigen, die Unrecht hatten. Sie waren ja die Obersten des Tempels. Nee, geht nicht. Geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, ich bin ja jetzt anderthalb Jahre verheiratet. Und ich erlebe das auch so ein bisschen in meinem Alltag mit meiner Frau, mit der Regina. Wenn ich manchmal so unterwegs bin und wir in Diskussion geraten, dann und ich merke, ich bin eigentlich schuld, ich habe den Bock abgeschossen, dann bin ich mir manchmal zu Manns genug, hinzustehen und zu sagen, Schatz, es tut mir leid. Ich sage lieber, ja, lass es, ist schon gut, wir reden noch mal darüber. Also versteht ihr? Manchmal ist man sich zu Manns genug, um einfach das Gesicht zu verlieren. Lieber sagt man, ja, wir reden noch mal darüber oder so. Schon okay jetzt, lassen wir es so ausklingen. Anstatt zu sagen, es tut mir leid, die Wahrheit zuzugeben. Lieber sage ich, es ist schon okay. Die Pharisäer, die kannten die Bibel. Puh, damit würde sich jeder heute eine Scheibe mal abschneiden können. Ein Nagel durch das Wort Gottes. Die ersetzen das Schlag auf Schlag sofort in einer Sekunde, was da stand. Die kannten dieses Wort Gottes. Sie hatten die Überzeugung. Also sprich, denen war eigentlich nichts vorzumachen. Sie kannten es. Und trotzdem taten sie das Gegenteil. Ist das eine Beziehung, die ich lebe? Ist das meine Beziehung, die ich zeigen möchte, die ich den Menschen wiedergeben möchte? Aber im Grunde genommen können wir Gott nichts vormachen. Im Grunde genommen können wir Jesus nichts vormachen in unserem Leben. Es bringt nichts. Die Dinge, die in unserem Leben verborgen sind, die Sünden, die wir haben, den Mist, den Dreck, der uns von Gott trennt, dieses Monument, das wir aufstellen, um uns vielleicht auch vor Gott zu schützen, damit er nicht in unsere Privatsphäre reinkommt, hilft alles nichts. Es bringt nichts, die Dinge im Verborgenen zu lassen. Gott kennt sie. Jesus kennt sie. Es bringt nichts, sie zu wahren, unser Gesicht zu wahren. Denn es geht Jesus einfach darum, dich im Hier und Jetzt zu erleben. Mit dir im Hier und Jetzt eine Beziehung zu haben. Es geht Jesus nicht um ein einfaches, schön, dass du da bist. Schön, dass du, ich sag's auch mal so ein bisschen plump, schön, dass du heute Morgen den Stuhl wärmst. Es geht Jesus darum, dass du wirklich in dieser Beziehung steckst. Dass du sagst, hey, ja, ich habe Gott erfahren, ja. So wie unser Bruder das erlebt und weitersagt. Das finde ich toll, solche Erlebnisse mit Gott weiterzugeben. Einerseits baut es uns gegenseitig auf als Gemeinde, andererseits stärkt es auch meinen persönlichen Glauben. Jesus will wirklich eine aufrichtige Beziehung. Er will nicht dieses Herumgelungere vom Tempel oder im Tempel. Er möchte diese aufrichtige Beziehung zu Gott, dass wir ehrlich zueinander sind, aufrichtig zueinander sind. Vielleicht auch, wenn es mal einem nicht passt, so wie der eine oder andere ist. Geh hin, sprich es an. Wir sind nicht wie unsere Gesellschaft, die schön ihren Privatkreis oder Privatsphäre um sich herum dreht und. Ihrem Kreis ja niemand zulassen möchte. Nein, wir sind eine Familie. Wir sind eine Gemeinschaft, die mehr und mehr zusammenwachsen soll. Nicht umsonst möchte das, dass Jesus hier von einer Braut und von einem Bräutigam spricht. Ja? So eine wirkliche Intimbeziehung auch zu seiner Gemeinde. Eine innige Beziehung zu uns. Und die geschieht nicht, indem wir uns fernhalten, indem wir wegbleiben, indem wir sagen, hey, für mich reicht es ja, wenn ich einmal im Monat wirklich mit Gott einen Termin ausmache. Ich glaube, eure Beziehungen unter Menschen, eure Freundschaften unter Menschen, die werden schnell beendet, wenn ihr euch einmal im Monat mit ihnen trefft. Die würden sagen, ja hey, was ist denn mit dir los? Ich dachte, wir sind Freunde. Und Jesus ist doch mehr als unser Freund. Jesus ist doch mehr als nur eine billige Beziehung. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat sich aufgemacht und hat gesagt, ich verlasse die Herrlichkeit, ich verlasse den Himmel wegen dir. Wegen dir, wegen mir. Ich will dir Mut machen. Ich will dir Mut machen, dass Gott mehr in deinem Leben einen Raum gewinnt. Nicht, weil es vorgegeben ist hier vorne von mir oder von Friedemann, dass er sagt, hey, ihr müsst mehr in diesem Wort Gottes lesen. Ihr müsst mehr in diese Beziehung eintreten. Nein, sondern dass es dir Mut macht und dich neu zum Übernachdenken, zum Nachdenken anregt, wo stehe ich mit meinem Gott? Was hindert mich, um in diese Beziehung zu Gott zu kommen? Gott möchte nicht nur kurze Zeit, anderthalb Stunden am Sonntagmorgen, eine Stunde im Hauskreis mit dir verbringen. Gott möchte tagtäglich dabei sein. Und zwar nicht nicht nur wirklich an kurzen Stellen, sondern er möchte wirklich, wie ich das so ein bisschen an Beispielen erzählt habe, mitnehmen in die Arbeit, in den Arbeitsplatz. Und auch da sich dazu bekennen, ich bin jemand, der anders denkt. Denn heutzutage wisst ihr ganz genau, an diesen Beispielen, ob es jetzt nur wirklich diese krasse Beispiele sind wie Homosexualität. Oder dieser Thomas Hitzlsperger, der sich jetzt geoutet hat und jetzt mehr und mehr sich outen und sagen, hey, Toleranz, üb doch Toleranz, mehr und mehr. Aber dass wir kommen und sagen, hey, wir wollen hier eine ethische Moral auch wiedergeben. Wir wollen auch zeigen, hey, wir sind welche, die einen Wert haben, den Gott uns gezeigt, den wir weitergeben wollen. Wir müssen uns nicht verstecken. Und dass wir das mitnehmen und dass wir auch hinstehen können und sagen können, ja, das finden wir nicht gut. Gott hat es sich anders vorgestellt. Ich denke, wir haben hier genug Möglichkeiten. Wir haben hier genug Punkte, in denen wir mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Schulfreunden immer wieder an Punkte kommen, wo wir anecken, aber auch wo wir herausgefordert werden, unseren Glauben zu bezeugen. Dabei sein ist nicht alles. Das möchte ich euch zurufen, auch für nächste Woche. Dabei sein ist nicht alles, denn ich möchte wirklich auch so einen praktischen Teil euch mitgeben. Nutzt die Chance, zum Beispiel auch unter der Woche, vielleicht euch 3 bis 4 Sachen mal so einfach mal aufzuschreiben. Das hilft einfach mal, Dinge aufzuschreiben, zu sagen, Gott, was ist noch wirklich, wo liegt es wirklich noch quer zwischen dir und mir? Dann kann ich diese Sachen aufschreiben und wirklich prüfen, die nächsten Wochen hindurch. Kommen sie mir mit meinem Gott in die Quere? Muss ich sie vielleicht sein lassen? Oder nehmen Freund hinzu? Man ist ja meistens nicht immer, wenn man von einer Perspektive nur sieht, dann ist es meistens nur einsichtig. Aber wenn einer von einer anderen Perspektive kommt, ein Freund, der sieht mal mich nochmal ganz anders. Der erlebt mich mal nochmal ganz anders, als ich mich selbst erlebe. Dann tausch dich mit ihm aus. Nutz die Chance. Geh hin. Stell ihm Fragen und fragt euch gegenseitig, wo sind Dinge, wo sind Monumente in meinem Leben, die ich mir aufbaue, die Gott fernhalten. Ich denke, das sind so Punkte, die ihr mitnehmen könnt. Und auch dann ist es entscheidend, Gott sie hinzulegen, im Gebet sie hinzulegen. Denn wir müssen nicht hinkommen und sagen, oh Mann, bin ich ein schlechter Christ. Oh Mann, bin ich schlecht in meiner Beziehung zu Gott. Was mache ich jetzt? Gott ist da. Gott will dich rausholen. Gott will dir Freiheit schenken. Gott will dir Ruhe schenken für deine Seele. Warum? Weil sein Joch viel leichter ist als unseres. Laden wir doch unseren Dreck, unser Ärger, unseren Streit ab bei ihm. Denn sein Joch ist leichter. Seine Last, das sagt er ja so in dem Sinne. Leg es ab und nimm meins, denn meins ist viel leichter. Du kannst meins tragen. Ich trage gerne deins. Tausch dich aus. Schreib es auf. Dann wirst du merken, dass diese versteckten Lügen, dass dieser versteckte Stolz vielleicht auch, ja, den du mit dir nimmst, mit dir trägst, so vielleicht auch wie die Pharisäer so ein bisschen ihr Leben einfach nicht wahrhaben wollen, dass sie auch Fehler machen. Dass es darum geht, dass es hier wirklich um diese Beziehung geht und dass du wirklich frei werden kannst. Frei werden kannst in deinem Leben. Und dass mehr und mehr dann auch diese Geschichte nicht zu einer Geschichte wird, in der du dich bei diesen Händlern wiederfindest oder dass du dich bei diesen Pharisäern wiederfindest, sondern dass du sagen kannst, ja, ich bin bei Gott. Dieses Haus ist für mich ein Gebetshaus. Mein Körper, so sagt es ja auch Jesus, mein Leib, dein Leib ist ein Tempel. Dass dein Tempel wieder zu einem Gebetshaus wird. Dass du merkst, dass diese Beziehung intakt ist zwischen Gott und dir. Ich wünsche dir das, dass du dieses heute Morgen mitnehmen kannst. Frag dich es aber auch, ob dein Haus ein Gebetshaus ist oder ob dein Haus eine Räuberhöhle. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Genau. Wer aufstehen möchte, darf auch aufstehen. Hey Jesus, es ist genial, dich zu kennen. Es ist genial, mit dir unterwegs zu sein. Du bist ein absolut großer Gott und ich bin so begeistert von dir, weil du so durch die Leben der einzelnen Menschen sprichst. Ich finde es toll, dass wir in deinem Wort, das 2000 Jahre schon alt ist und mehr, dass es trotzdem aktuell ist, dass es uns berührt und dass wir immer wieder unser Leben neu überdenken müssen, überprüfen müssen. Ja, aber auch von dir ein Stück weit beurteilen lassen. Herr Jesus, manchmal, da fällt es einem schwer, zuzugeben, dass unser eigenes Leben eine Räuberhöhle ist, in dem wir unseren Profit und unser eigenes Ego schützen möchten. Aber ich denke, du willst uns mehr und mehr in dieses Gebetshaus führen. Hilf uns dazu. Schenk uns einfach diese Kraft, die du uns geben möchtest. Diese Kraft der Auferstehung, die du uns zusprichst und zusagst. Hilf uns dabei, dass wir das mitnehmen in nächste Woche. Ich danke dir, dass wir nicht alleine sind, dass du uns begleitest und uns beschützt. Und ich danke dir, dass wir wirklich auch mit dem Segen gehen können, den du uns auch versprichst. Der Herr segne dich, das möchte ich auch zurufen. Der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Amen.